Heute zu Gast ist wie bereits in der letzten Folge Professor und Richter Jan Orth. Und diesmal sprechen wir mit ihm über den Einsatz von LegalTech im Gericht. Viel Spaß!
Also es darf nie einem LegalTech-Unternehmen überlassen werden, wie nun unsere Straf- oder Zivilrechtspflege aussieht. Da brauchen wir demokratische Kontrolle und es muss letztlich auch durch die Parlamente entschieden werden.
Okay, da sind wir ja schon mitten in dem Thema eigentlich drin, galant übergeleitet von Ihrer eigenen App zu den allgemeinen Fragen des Legal Techs. Das heißt, diese richterliche Entscheidungsfindung, die möchten Sie nicht der Maschine überlassen, weil da viel menschliches Feingefühl mit einfließt. Mhm. Ist das Ihr Punkt?
Also das ist mein Punkt. Also das zum einen, man darf es auch gar nicht einer Maschine überlassen, weil ich nicht glaube, dass eine Maschine das kann. Was ich immer zulassen würde, ist Beratung durch Maschinen. Aber das kennt die SDPO und das kennt die ZPO ja heute auch schon. Das ist nichts anderes als eine Beratung durch Sachverständige. Ein häufig angesprochenes Problem ist ja beispielsweise bei der Anordnung einer Maßregel das Rückfallrisiko oder die Gefährlichkeit. Das ist eine klassische statistische Frage und auch eine sachverständige Frage. Und da lassen wir uns heute schon durch Psychiater, durch Begutachtungen beraten. Und selbstverständlich werden da auch statistische Erfahrungs- und Vergleichswerte herangezogen. Das heißt, auch da nicht, dass die Einschätzung des Sachverständigen da an die Stelle der Entscheidung des Gerichts fließt, wir lassen uns nur beraten und ziehen das in unsere Erwägungen mit ein. Ob da jemand gefährlich ist, ob wir eine hohe Rückfallgefährlichkeit sehen, das entscheiden letzten Endes wir. Und da ist es doch aus meiner Sicht relativ egal, nehme ich einen erfahrenen Sachverständigen oder eine erfahrene Sachverständige, die auf statistische Bewertungen aus dem Sachbereich zurückgreift, oder nehme ich ein Computerprogramm, das nichts anderes macht, als statistische Daten auszuwerten, sich also eines Algorithmus bedient und sagt, aus diesen und jenen Gründen komme ich hier zu einer hohen, nicht so hohen, besonders hohen oder ganz geringen Rückfallgefährlichkeit. Was dann nur offen liegen muss, wenn wir sowas mal anwenden würden, ist selbstverständlich der Algorithmus.
Ich wollte gerade fragen, diesbezüglich benutzen ja die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. die Richter dort schon gewisse Programme, die ja die Daten verwenden aus vorherigen Verfahren. Was für Gefahren sehen Sie da, was so zum Beispiel Racial Profiling und Co. anbelangt?
Also ich sehe die Gefahren in diesem Punkt, die wir ja auch aus den Medien kennen, denn viele dieser Algorithmen werden ja nicht einfach so programmiert, wenn A und B, dann C, sondern die werden geschult über Machine Learning, also die analysieren bestehende Datensätze, versuchen da die entsprechenden Muster herauszufinden und erstellen daraufhin Entscheidungsbäume. Und aus den Vereinigten Staaten wissen wir, dass diese Algorithmen tatsächlich ja diskriminierend sind, um nicht zu sagen rassistisch sind. Also dass Schwarze benachteiligt sind, dass Frauen benachteiligt sein können. Und sowas darf natürlich nicht passieren in einem demokratischen Rechtsstaat wie die Bundesrepublik ist, und wenn da auch nur der Hauch einer Gefahr besteht, dann dürfen wir das auch nicht einsetzen. Das heißt, für eine Verwendung in unserer Justiz muss immer gefordert werden, dass die ganze dahinterstehende Entwicklung, also welche Daten sind benutzt worden für das Machine Learning, welche Entscheidungsmuster haben sich herausgebildet, auch da gibt es ja verschiedene Varianten, und welche wurden letztlich zur Anwendung ausgebildet, dass die offengelegt werden. Oder man macht es sogar, dass man sich auf konkrete Algorithmen einigt, die festlegt und die dann zur Grundlage der Entscheidung macht. Also es darf nie einem Legal Tech Unternehmen durch Auswahl der Daten oder Auswahl des Algorithmus oder Programmierung des Algorithmus überlassen werden, wie nun unsere Straf- oder Zivilrechtspflege aussieht. Da brauchen wir demokratische Kontrolle und das muss letztlich auch durch die Parlamente entschieden werden.
Und sollte das jeder Richter selbst sehen können, sollten wir jetzt irgendwann so eine Legal Assistant als KI haben, würden Sie sich dann darauf verlassen, was andere Institute Ihnen vorgeben, oder würden Sie schon appellieren an die Richter, schauen Sie sich die Datenlage an, weil es geht ja gar nicht vom Zeitaufwand her.
Also da sind wir ja zu verpflichtet und das hat es ja alles schon gegeben. Ne? Also über die Frage, ob wir Instrumente einsetzen können, sachverständig ähnlich, entscheidet letztlich die Rechtsprechung, es sei denn, der Gesetzgeber regelt es. Ich kann ja heute schon, wenn ich möchte, in meiner Hauptverhandlung als Beweismittel mir einen Gutachter holen, der so ein Analysetool benutzt, und dann würde ich das in meinem Urteil würdigen. Wenn ich das jetzt tun würde, dann würde die Verteidigung das möglicherweise nicht so cool finden und käme mit einem Beweisantrag. Der Sachverständige möge bitte den Algorithmus offenlegen, und dann würde ich mir anschauen, überzeugt mich dieser Algorithmus. Dann müsste ich in meinem Urteil auch etwas zu dem Algorithmus sagen, und dann würde gegen mein Urteil Revision eingelegt, und dann würde sich das der Bundesgerichtshof angucken. Das haben wir ja regelmäßig. Das hatten wir beim Lügendetektor, bei der Verwendung des Lügendetektors, da lief das genauso. Wir hatten das für den Deutschen ja ganz wichtigen Punkt der Geschwindigkeitsüberschreitung. Auch all diese Messverfahren, die sachverständige Bestimmung des Blutalkohols zum Beispiel, das sind alles so ja, technische Fragen, die letztlich durch die Rechtsprechung geklärt oder durch den Gesetzgeber geregelt worden sind. Ich wüsste nicht, warum das im Legal Tech-Bereich nicht genauso laufen kann.
Es setzt auch voraus, dass man mündige Richter braucht. Also das brauchen wir eh. Wir müssen uns ja darauf verlassen können, dass unsere RichterInnen einen beruflichen Ethos haben. Aber wenn man sagt, ich habe hier einen Robo-Judge, sondern einen Assistant-Judge, der als KI ausgearbeitet wurde, da muss man ja auch sich darauf verlassen, dass die Richter eben nicht faul werden, in Anführungszeichen, sondern jede Entscheidung hinterfragen. Und es ist ja schon sehr verlockend, wenn man sagt, ja, mein Assistant sagt, das ist das und das, dann mache ich das so. Muss ja auch niemand rausbekommen.
Ja, also das muss man nicht, aber jeder, also ganz ehrlich, ich kenne nur ganz wenige faule Kollegen, will unbedingt Werbung für diesen tollen Beruf machen. Die allermeisten sind hoch engagiert dabei und haben großes Interesse an den Parteien oder an den Menschen, die dahinter stehen, und auch an dem Akteninhalt. Und ich würde da nicht so kritisch rangehen als Richter, sondern eher auch mal sehen, welche Chancen ich dadurch habe. Es gibt viele Kollegen, gerade an den Amts Gerichten im Zivilbereich und auch im Ordnungswidrigkeitenbereich, die werden, ich überspitze es mal, etwas genervt durch standardisierte Schriftsätze von Kanzleien, die sich auf die Abwicklung von Verkehrsunfällen beispielsweise oder auf die Bekämpfung von Bußgeldern wegen Geschwindigkeitsübertretungen.
Oder Fluggastrechte. Es gibt ja ein paar Amtsgerichte in Deutschland, die ein bisschen überlastet sind.
Da gibt es eine ganze
Menge. Einschlägige Unternehmen.
Da gibt es eine ganze Menge zu tun, und die wissen natürlich ganz genau, dass all das, was man für diesen Prozess produziert, durch ein Nadelöhr durch muss, und das ist der Richter. Der muss das nämlich alles lesen. Mhm. So, und natürlich ist eine Software, so ein Assistant-Programm, das mir anzeigt, das ist, den kenne ich schon, das ist in dem Schriftsatz der Textbaustein 112a, der kann dann in einer bestimmten Farbe markiert werden, dann weiß ich ganz genau, ich muss ihn natürlich lesen und zur Kenntnis nehmen, aber ich kann ihn direkt einordnen, und ich weiß, das ist ein Textbaustein, da steht das Gleiche drin, was ich schon 100-mal gelesen habe, und der Computer kann mir helfen, dann die Akte jedenfalls für die konkrete Vorbereitung darauf zu reduzieren, was tatsächlich hier der Sachvortrag ist. Und er kann natürlich auch Vorschläge machen, wie andere Gerichte vergleichbare Fälle gelöst haben. Und ich habe eine viel größere Auswahlmöglichkeit auf passende Referenzrechtsprechung zum Beispiel. Das sind nur zwei Beispiele, die mir einfallen. fallen die rechtlich völlig unproblematisch die richterliche Tätigkeit heute schon wahnsinnig unterstützen könnten.
Höre ich da einen gewissen Appell auch raus, zu sagen, es ist jetzt Zeit, dass man da proaktiv entgegengeht, weil sonst die Schere zwischen den gut verteidigten Angeklagten oder Beschuldigten oder so zur Staatsanwaltschaft oder zum Richter massiv auseinandergeht? Oder auch im Zivilrecht jetzt zwischen den Parteien?
Also das ich würde es nicht so überspitzen. Also der Pell ist da, die Justiz darf da nicht weiter schlafen und darf nicht langsam bleiben. Aber viele der Instrumente, die ich gerade vorgestellt habe, die sind in vielen Bundesländern schon auf dem Weg. Sowas werden wir bekommen, das ist vorhanden. Es gibt auch gerade bei der Einführung der elektronischen Akte, die ja auch in Nordrhein-Westfalen jetzt immer weiter fortschreitet, entsprechende Tools auch zur Aufbereitung des Stoffes. Das werden wir machen müssen und das werden wir auch bekommen. Rechtsschutzdefizite gibt es noch nicht und das liegt ganz einfach daran, dass ich eine große Menge ganz schlauer Kollegen habe, die so geschult sind im Lesen, dass die beispielsweise diese Textbausteine schon erkennen oder sich eben auch schon mit ihren Kollegen Listen angelegt haben, wo ich für den welchen Fall die passende Vergleichsrechtsprechung gefunden habe. Außerdem muss man für die Justiz dann auch mal eine Lanze brechen. Wir sind ja, was den Zugriff auf Datenbanken, juristische Datenbanken angeht, durch unseren Dienstherrn prima ausgestattet. Das kann man absolut nicht sagen und da sind wir schon zum Kampf auf Augenhöhe in der Lage.
Wie ist das denn, was diese unproblematischen Fälle, die Sie angesprochen hatten, angeht? Da hatten Sie ja gesagt, Sie können sich durchaus vorstellen, wie der Richter da unterstützt wird durch eine Software. Wie weit würden Sie da gehen? Wie unproblematisch sind diese Fälle? Könnte man sagen, gewisse Fälle könnten ganz von einer Software übernommen werden oder wäre das schon wieder ein Schritt zu weit?
Also das wäre mir einen Schritt zu weit. Das gibt ja auch im Moment die Verfassung noch nicht her. Es entscheidet der Richter, der darf sich helfen lassen. Aber letztlich muss die Entscheidung in einem Rechtsstreit immer durch einen Menschen getroffen werden. Je einfacher der Sachverhalt wird und je geringer möglicherweise auch die Rechtsfolgen sind, desto intensiver kann der Vorschlag sein. Das kann, wie wir das ja heute auch schon haben, im Bereich des automatisierten Mahnverfahrens, wo Rechtspfleger Computer bedienen, so ablaufen, dass der Computer einen konkreten Vorschlag macht. Also diese Anspruchsbegründung, die ist jedenfalls schlüssig und dann drückt der Rechtspfleger nur noch okay. Das kann es natürlich auch im Bereich der richterlichen Entscheidungen schon mal geben, dass man da Formularbeschlüsse, nachdem das softwaremäßig aufbereitet wurde, nur noch abklickt. Aber für mich ist ganz klar, am Schluss entscheidet ein Mensch oder mehrere Menschen überhäufig sehr schicksalsbesetzte Sachverhalte.
Ja, das stimmt, das vergisst man oft. Diese ganzen Tools, die kommen, die sind bereits da, sind oder noch kommen werden, setzen ja auch voraus, das ist ja auch das Problem in Kanzleien überall, dass sie eingesetzt werden. Also erstmal muss man einen Überblick darüber erhalten, welche es gibt und danach auch sagen, RichterInnen, bitte nutzt sie. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, die Tools würden benutzt werden von den Richtern? Wie ist da die Freude, solche zu nutzen, sind Sie da bereit?
Die Richterschaft insgesamt.
Ja, Sie sind ja Pressesprecher des Gerichts, das können Sie auch für die Richterschaft sprechen.
Als Lehrer, ich heute vielleicht nicht interviewt werde, aber kann ich natürlich auch was dazu sagen. Das ist natürlich auch Generationenfrage. Es gibt ganz junge Kollegen, die sind ganz heiß drauf, dass diese Dinge kommen, weil die das ja fast schon erwarten von der Justiz. Und dann gibt es ältere Kollegen, die haben ein Problem, sich damit anzufreunden. Das sind beides sehr menschlich nachvollziehbare Verhaltensweisen. Auf der anderen Seite haben wir sehr junge, die sagen, lass mich mit dem Teufelszeug in Ruhe. Und ältere, die sagen, oh, das will ich unbedingt machen, das erspart mir eine Menge Arbeit. Ich glaube, wir haben dann auch als Justiz die Aufgabe, da Angebote zu schaffen. schaffen, wo jeder Kollege sagt, das hat einen Mehrwert für mich, das vereinfacht mir die Arbeit und ich kann mich auch auf meine Kernaufgabe konzentrieren, nämlich das rechtlich zu lösen und auch tatsächlich über die Entscheidung nachzudenken. Also dafür werden wir ja eigentlich bezahlt, über Entscheidungen nachzudenken und eine vernünftige Entscheidung zu treffen, wenn ich von dem Großen drumherum ein bisschen Entlastung erfahre. Wenn man die Sachen hier reinträgt, vernünftig verkauft und den Leuten erklärt, was das ist, wie das funktioniert und welchen Benefit das hat, werden das viele Kollegen mit Gusshand annehmen. Bin ich von überzeugt.
Ich fand den Gedanken eigentlich ganz interessant, eben, dass Sie auch darauf achten oder appellieren und sagen, die Richter dürfen auch nicht überfrachtet werden. Sie sollen immer noch mit ihrer juristischen Kernarbeit, das ist deren eigentliches Ziel, dass sie das ausführen und dass wir nicht on top auf die 100% Arbeitszeit dann noch 20% Digitalisierung oder Legal Tech packen. Oder sehen Sie, dass der Richter von morgen solche Skills auf jeden Fall mitbringen muss?
Also das ist ja heute schon so, ne? Also wenn Sie bei uns bis Ende nächsten Jahres keine digitale Signaturkarte haben und die benutzen, dann können Sie hier nicht mehr arbeiten, weil wir nichts mehr händisch unterschreiben, sondern digital signieren. Da haben sich schon einige der älteren Kollegen etwas erschreckt und gesagt, oh, was brauche ich jetzt noch? Aber die werden auch feststellen, das ist ganz praktisch, weil ich eben nicht mehr am Tag 40 Beschlüsse händisch unterschreiben muss, was auch Zeit kostet und Arbeit machen kann. Ne? Wenn ich alleine 40 Akten hier hintragen muss, muss die aufschlagen, muss lesen, muss unterschreiben, Akte zuklappen und dann muss die auch wieder weg. Ja, kostet Arbeit und Zeit.
Ne? Fühlt man sich wie ein Fußballer.
Ja, genau. Und man hat auch noch den sportlichen Trainingseffekt, indem man hier die dicken Dinger über die Flure trägt. Nee, wenn Sie dann feststellen, ich kriege auf meinem Computer diese 40 Beschlüsse nacheinander angezeigt, lese die nur noch und weiß bei allen, ist okay, dann mache ich am Schluss eine Sammelsignatur, klicke 40 an und sage, ich unterschreibe die alle und zack, ist das erledigt. Und das ist dann eine Sache von nicht mal einer Minute, wofür ich vorher mehr Zeit gebraucht hätte. Ne?
Und der Zwang, diese E-Signatur zu nutzen, führt ja auch dazu, dass man dann sagt, oh, wenn ich schon gezwungen bin, die E-Signatur zu nutzen, warum mache ich dann nicht noch das Tool? Und das kann sich ja super kombinieren, dann ergibt sich da ja eine ganz eigene Dynamik raus. So Appetit habt vielleicht.
Allein die Frage der Darstellung, jetzt sind Sie beide noch nicht im Referendariat, aber eine unserer Haupt-Arbeitstechniken im Zivilrecht ist die Relationstechnik. Das heißt, ich schaue, was hat der Kläger gesagt, was hat der Beklagte gesagt, ist das streitig? Wenn ja, frage ich mich, ist es entscheidungserheblich, dann muss ich Beweis erheben. Und die Software, die wir demnächst bekommen, die kann das schon. Da markieren wir Klägervortrag und wir markieren Beklagtenvortrag und sagen, ist das gleiche Thema und stellen das nebeneinander und dann schreiben wir, Beweisantritt ist auf Seite sowieso. Ja, dann löst sich die Akte quasi von selbst. Sie machen ihre eigentliche Arbeit, aber die besteht eben nicht mehr darin, sich zu Hause hinzusetzen, in DIN A4-Blatt in der Mitte zu falten und sich den Vortrag jeweils links und rechts als Kläger- und Beklagtenvortrag abzuschreiben. Ja, das war ursprünglich richterliche Arbeit in Zivilsachen, sondern sie markieren es, kopieren es, fügen es an der richtigen Stelle ein und haben einen wunderbaren Überblick und raus kommt ihr Beweisbeschluss. Also eigentlich müssten alle Kollegen dankbar sein.
Wann kommt das?
Das ist in der Einführung, das ist die sogenannte elektronische Akte. Also ich meine, bis Ende nächsten Jahres haben wir das bei allen Gerichten eingeführt.
Dann komme ich dann ins Ref.
E2A, ja. Wann wir es in der Referendarausbildung haben, weiß ich noch nicht.
Komm ich dann erst. Okay. Und wir haben noch so einzelne Fragen, die sich daraus ergeben haben, dass wir in unserem Kreis mal rumgefragt haben, welche Fragen hätten Sie an den Richter oder an unsere Followerschaft bei Instagram unter anderem. Da kam unter anderem die Frage auf, wie stehen Sie zu Predictive Analytics? Also das Berechnen der Rückfallquote, sondern zum Beispiel das Berechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine bestimmte Gruppe an Menschen ein Delikt zum Beispiel begehen. Das gibt es ja bereits hier beim Wohnungseinbruchsdiebstahl. Das ist ja wohl auch relativ wirksam, aber es hat natürlich auch, es kann auf jeden Fall ein dystopisches Szenario kreieren.
Absolut.
Wie stehen Sie dazu?
Also ich bin technisch interessiert und offen und diese Vorausberechnungsdinger, um es mal ein bisschen platt zu sagen, die liegen ja erstaunlich oft erstaunlich richtig. Ich glaube, gerade die Predictive Software im Bereich der Kriminalität, da haben wir so eine Richtigkeitsquote, die die Maschine selber für sich berechnet, was mich ja auch maßgeblich beeindruckt, von über 80%. Das ist ja schon viel und das stimmt auch. Ich finde das, wenn man das einzuordnen weiß, immer vernünftig, das auch zu machen. Das kann uns Erkenntnisse geben, sollte aber immer eine beratende Funktion haben. Also erstens darf die Maschine nicht entscheiden, es muss ein Mensch entscheiden, der auch die Verantwortung dafür übernimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine Maschine übernimmt nach unserer Rechtsordnung keine Verantwortung, sondern kann nur Helfer sein.
Noch nicht vielleicht.
Und nach menschlichem Ermessen, und da muss dann ja auch jemand schauen, kann das stimmen? Gibt es andere Faktoren, welche berücksichtige ich? Aber wenn der Polizeipräsident in Köln sagt, okay, da wird jetzt für Leverkusen eine besonders hohe Einbruchswahrscheinlichkeit fürs zweite Wochenende angezeigt, weil ich weiß, da werden besonders gerne diese Autobahnen aus dieser und jener Richtung benutzt, weil da häufig diese und jene Menschen unterwegs sein können, weil darunter Ferien sind, dann ist das ein nachvollziehbarer Schluss und dann kann man natürlich da ein paar mehr Fahrzeuge auf Streife hinschicken als sonst. Da passiert nichts Schlimmes. Dass wir das alles gut im Auge haben müssen, auch mit der ganzen Predictive Software, Big Data Analyse, das wissen wir auch aus den USA, ne, wenn man eben plötzlich aufgrund des Einkaufsverhaltens eine Mitteilung bekommt, dass die Tochter höchstwahrscheinlich schwanger ist. Da ist es natürlich dann auch mit dem Datenschutz nicht mehr so.
Ja, genau, weit. Das wollte ich sagen. Das ist das Beispiel von den Wohnungseinbruchsdiebstählen, wo mehr kontrolliert wird, oder mit den Autobahnen, dass dann mehr Patrouillen fahren. Das ist ja vielleicht noch ein nettes Beispiel, aber wenn es dann zum Beispiel an Gefährderansprachen kommt und man dann vor der Haustür angesprochen wird und sagt, hey, wohin wollen Sie denn oder so, wie bei dem Film Minority Report, das ist ja auch Predictive Analytics auf einer ganz anderen Ebene, und da kommen wir auch ja dann in eine philosophisch-ethische Richtung, wo auch die Grundrechte mit einfließen. Da hat man vielleicht eine andere Perspektive drauf. Aber das ist doch eine gute Ersteinschätzung. Wir haben ja eben schon darüber geredet, welche Tools Sie als Richter gerne haben wollen würden. Gibt es, weil Sie ja die auch selbst entwickeln, gibt es etwas, was Sie gerne haben wollen würden, was Sie aber selbst nicht entwickeln können, wo Sie aber jetzt einen Appell starten könnten? So, wenn jetzt die gute Fee eingeflogen käme für Herrn Ort, was möchte ich haben? Gibt es irgendwas?
Oh, da muss ich in der Tat einen Augenblick nachdenken. Also was ich auf jeden Fall vielleicht auch noch in naher Zukunft fertig machen möchte, weil es einfach so eine immense praktische Bedeutung hat, ist so ein Tool für die Terminierung, also wo ich mit dem Staatsanwalt und mit den Rechtsanwälten für mein großes Strafverfahren einfach über meine Handy-App Termine abstimmen kann, damit die Hauptverhandlung an 10 Tagen stattfinden kann. Das ist einfach in der Praxis ein großer Teil meiner Aufgabe, dafür zu sorgen, allein diese Terminkoordination zu machen, und das könnte man wirklich vereinfachen. Also ganz praktisch und nicht so abgedreht und zukunftsorientiert, wie die Fragestellung vielleicht gemeint war. Ansonsten bin ich ganz glücklich mit dem, wie mein Beruf so läuft.
Das ist eigentlich eine gute Sache. Ja. Wäre es andersrum, wäre es problematisch, wenn Sie alles ändern wollen würden, es nicht möglich ist. Okay, und wenn wir jetzt noch weitere Fragen uns angucken, die uns reingeschickt wurden, da kam ein großer Block von Fragen, zum Beispiel, wie Ihre Meinung zu Remote, Video oder Online-Courts ist. Mhm. Vielleicht passt da auch jetzt noch eine andere Frage dazu. Wie stellen Sie sich denn die Gerichtsverhandlungen der Zukunft vor? Sehr anders als jetzt, oder muss man unterscheiden zwischen den Verfahren? Im Strafrecht ist es wahrscheinlich auch nochmal anders als in Zivilrechnung.
Ja, also da muss man, glaube ich, differenzieren. Wir sind ja auch in einem sehr spannenden Projekt hier in Nordrhein-Westfalen mit der Staatsanwaltschaft Köln und dem Landgericht Köln. Wir probieren ja den digitalen Strafgerichtssaal aus. Ja. Das haben wir vor. Das Projekt ist angelaufen, auch mit der Unterstützung von Frauke Rostalski, die da mitmacht, insbesondere im Bereich der wissenschaftlichen Begleitung. Wir wollen mal ausprobieren, können wir den Strafprozess aufzeichnen mit Audio und Video, und vor allem können wir all das, was im Strafprozess gesagt wird, direkt umsetzen lassen in ein schriftliches Protokoll. Mhm. Wir haben ja im deutschen Strafprozess ein Dokumentationsproblem. Wenn ich einen geschädigten Zeugen beispielsweise in einem Vergewaltigungsprozess 6 Stunden vernehme, steht im Protokoll, der Zeuge bekundet zur Sache. Was der Zeuge tatsächlich gesagt hat, haben die Beisitzer als Mitschriften, handschriftlich oder mit dem PC festgehalten, ist aber nur die Arbeitsgrundlage für das Gericht. Verteidiger und Staatsanwaltschaft schreiben selber mit. Das ist irgendwie, wie ich meine, eine überholte Methode und Wir brauchen vor allem auch Einigkeit darüber, was tatsächlich gesagt worden ist. Letztlich entscheidet natürlich das Gericht, nämlich wie es im Urteil steht, so wird es letztlich zugrunde zu legen sein. Aber das ist natürlich auch ein Einfalltor für Missverständnisse und die Verteidigung oder auch die Staatsanwaltschaft, wenn sie es anders gesehen, gehört oder verstanden hat, wird affirmative Beweisanträge zu stellen haben, um festzustellen, dass das Gericht es tatsächlich so verstanden hat, es sei denn, man führt Einigkeit anders herbei. Ansonsten ist das in der Revision nicht überprüfbar und nicht rückbar. Und auch uns wäre es sehr geholfen, wenn wir ein maßgebliches Papier hätten, das alle haben, wo wir nachlesen können, was tatsächlich gesagt wurde. Vor allem würden Hunderte von Beisitzern von großen Strafkammern in den deutschen Landgerichten nicht entwertet. Die sitzen dann nämlich in der Regel mit 2 Prädikatsexamina und schreiben stundenlang irgendwelche Aussagen mit. Ja. Also das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Und dann hätte man Computer übertragen, ein Transkript von dem Tag, und das könnte man dann nach einem noch zu kreierenden Genehmigungsverfahren in eine vorläufige oder bis endgültige Fassung fließen lassen, und dann hat man eine ordnungsgemäße Entscheidungsgrundlage für das Gericht und eine Überprüfungsgrundlage für alle Verfahrensbeteiligten.
Aber es setzt die physische Anwesenheit der Beteiligten voraus, oder? Also es ist gar nicht so digital, wie es erstmal klingt.
Nein. Also da würde ich, also im Strafprozess kann ich mir das auch nicht vorstellen,
deswegen meine Frage.
Ohne physische Anwesenheit zu verhandeln. Man hat jedenfalls nach meiner Berufserfahrung einen anderen Eindruck von Personen, wenn man die gehört hat, wenn man sie gesehen hat, wenn man ihnen in die Augen geguckt hat, ja, ohne dass ich daraus auf Wahrheit oder schließen will, sondern einfach, dass man einen Eindruck hat von der Person und Persönlichkeit und auch die Ausstrahlung, die eine Präsenz, die eine Person im Raum hat, die trifft Aussagen, die für uns natürlich nicht maßgeblich sein können und dürfen, aber die natürlich das Verhalten gegenüber allen Beteiligten beeinflusst in der Art und Weise, indem ich erkenne, wie frage ich nach, muss ich nachfragen, mit welcher Technik komme ich vielleicht weiter bei diesem Verfahrensbeteiligten, was kann ich stimmungsmäßig tun, also sehr menschliche Faktoren, um eine vernünftige Verhandlungsatmosphäre zu schaffen, um auch das Allerbeste aus allen Verfahrensbeteiligten erfragen zu können. Also solche Dinge spielen in diesen hochkommunikativen Prozessen eine große Rolle. Unwichtigere Dinge, also kleine Bestätigungen von einem Zeugen aus Australien, selbstverständlich gerne immer über Skype, aber so im ganz wesentlichen Kernbereich, ne, das unmittelbare Tatopfer oder der Angeklagte oder die Angeklagte, die sollten schon immer da sein, damit man sich ein umfassendes Bild machen kann. Das sieht im Zivilrecht ein bisschen anders aus. Auch da geht es meines Erachtens etwas besser. Da geht es häufig um Rechtsfragen, um Tatsachenfragen, die auch spannend sind und die natürlich auch, wenn es um viel Geld geht, ganz erhebliche Rechtsfolgen haben können, aber vielleicht noch nicht ganz so elementar sind wie eine langjährige Freiheitsstrafe. Nee. Da, und das machen wir jetzt schon, 128 AZPO, Videoconferencing ist da durchaus angezeigt, insbesondere
der Corona-Paragraph,
insbesondere natürlich in Fällen, wo die Parteien überhaupt nicht über Tatsachen streiten, sondern die mündliche Verhandlung alleine deswegen stattfindet, damit man rechtliches Gehör gewährt, nämlich den Rechtsanwälten, die in der Regel da sind, und vernünftig mit den Rechtsanwälten noch mal über die Rechtslage streitet. Mhm. Dafür brauche ich die nicht unbedingt vor mir stehen zu haben.
Aber es kollidiert im Zivilrecht ja auch manchmal mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz. Ja. Wie würden Sie das sehen? Also als zum Beispiel das neue Buch von Richard Susskind rauskam, Online Course in the Future of Justice, da ging es ja auch darum, dass man Online-Gerichte bei einfachen Verfahren einführt. Da gab es auch viele Leute, die gesagt haben, es würde in Deutschland überhaupt nicht gehen, das ist verfassungswidrig, weil da der Öffentlichkeitsgrundsatz nicht gewahrt werden würde. Hat niemand darüber nachgedacht, dass man vielleicht das ja auch ändern könnte?
Ja.
Wie sehen Sie das?
Ja, also
im Zivilrecht.
Im Zivilrecht und jetzt kommen es ja häufig zu der affigen Situation, dass der Richter mit seinem Laptop und der Skype-Ausstattung im Sitzungssaal sitzt und die anderen dazugeschaltet sind. Soweit ich es weiß, reicht es zur Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsatzes aus, dass man jetzt hinten sitzen kann und den Richter dabei sieht, ohne dass man hört, was gesprochen wird. Ist vielleicht auch nicht im Sinne des Erfinders. Und selbstverständlich gibt es Zivilverfahren, in denen es die Kontrollfunktion der Öffentlichkeit auch sinnvoll ist und es nach wie vor natürlich auch ein Informationsbedürfnis der Presse gibt. Das heißt, so ganz ohne Öffentlichkeit in Zivilsachen werden wir nicht auskommen können. Da muss es aber natürlich auch sinnvoll sein. Also wenn wir uns dieser Methoden bedienen, dann muss ich als Zuschauer oder als Presse die Möglichkeit haben, mich auch auf jeden möglichen Verhandlungskanal aufzuschalten und da reinzuschauen. Ne?
Aber würden Sie da zum Beispiel, wenn ich so ein Verfahren durchführen würde, würden Sie das kontingentieren? Weil momentan ist es ja so, es können nicht genug Leute in einem Saal sitzen, einfach wegen der Beschränkung der Sitzplätze. Und dann könnte man wahrscheinlich sagen, bei einem sehr medienwirksamen Verfahren, da würden dann die Plätze geschaffen. Aber würden Sie sagen, bei einer Online-Verhandlung, dass da eine maximale Transparenz geschaffen würde, weil sich jeder dazuschalten könnte?
Also auch da muss man ja überlegen. Also das sind Fragen, über die habe ich noch nicht durchdacht und ich spreche jetzt ein wenig in die Tüte.
Ja, klar.
Man muss natürlich auch drüber nachdenken, wenn man dieses Online-Verfahren so gestaltet, dass man sich beispielsweise wie auf Twitch einfach in jeden Channel dazuschalten könnte, weil man es so spannend findet, eine Konfliktlage mit einem anderen Grundsatz, eben dass wir grundsätzlich nicht übertragen wollen aus Sitzungssälen. Auch das hat ja gute Gründe, weil ich jetzt hier, wenn ich aufgezeichnet werde, anders spreche, als wenn ich mit meinen Jungs in der Kneipe sitze und einen erzähle. Und man hat eben die Befürchtung, wenn ich den Richter aufnehme, wenn ich den Angeklagten und die Zeugen oder die Parteien aufnehme, dann reden die anders, dann verhalten die sich anders und wir kriegen ein anderes Bild. Ja. So, und das wird natürlich nochmal verstärkt, wenn ich jetzt weiß, also mein Zivilprozess wird nur in aller Welt übertragen oder es gibt möglicherweise gerade ein Open-Air-Event. Da braucht man ja gar nicht so lange spinnen. Ne? Also denken Sie, was weiß ich.
Der Pistorius-Fall in Südafrika zum Beispiel wurde ja öffentlich übertragen. Da konnte sich jeder reinschalten und gucken.
Genau. Und da kann man natürlich auch Happenings draus machen, ob das unsere Vorstellung von würdiger Rechtspflege ist, um auch mal ein bisschen konservativ daran zu gehen. Das kann man ja durchaus in Frage stellen.
Ja.
Was halten Sie denn von anderen Kanälen? Das muss ja jetzt keine Videoübertragung sein. Sie sind ja auch Twitterer, also könnte man das beispielsweise twittern.
Also
Twitter ist jetzt ja immer präsenter geworden durch.
Ja, also auch das, die Diskussion haben wir ja in Deutschland. Also ich würde als Richter nie twittern aus dem Saal. Das ist selbstverständlich. Ich glaube, auch der Staatsanwalt sollte sich da zurückhalten, weil wir eben ja eine staatliche Funktion ausüben und ich natürlich auch, wenn ich als Richter unterwegs bin, weit davon entfernt bin, durch die Verwendung dieser Medien möglicherweise im eigenen Sinne Litigation-PR zu machen. Ja? Also so, ne? Also das wäre ja nach dem Motto, wenn ich jetzt twittern will, jetzt hört mal, was ich den Zeugen gerade Gutes gefragt habe, danach ist er zusammengebrochen.
Lol.
Ne? Ja, lol. Ja? So, das ist natürlich was wir nicht wollen und was nicht sein kann. Und das wird Ihnen auch aufgefallen sein, wenn Sie meinen Twitter-Account angesehen haben. Ich twitter nie über dienstliche Dinge, weil ich auch meine, dass das mit meiner dienstlichen Stellung und auch dem Mäßigungsgebot, dem ich nach dem deutschen Richtergesetz unterliege, nicht vereinbar ist. Ich habe viele Meinungen, ich habe starke Meinungen und private Meinungen, die gebe ich bekannt, aber auch da immer mit einem gerüttelt Maß an Zurückhaltung. Also die Richter sind raus. Was man sich überlegen muss, wie machen es angeklagte Verteidigerparteien? Ja, das könnte ich schon nachvollziehen, dass man versucht, Stimmung zu machen. Und das
passiert ja jetzt schon.
Das ist ein Bestandteil von Litigation PR-Konzepten, dass man das öffentliche Meinungsbild auch gegen ein Gericht so aufbaut, dass sich das Gericht möglicherweise in seiner Entscheidung eingeschränkt oder beschränkt sehen soll. Das beeindruckt uns nicht wirklich, muss ich sagen, aber es ist natürlich eine Tendenz, mit der öffentlichen Meinung zu arbeiten. Und dann ist es natürlich pressemäßig häufig ein Interesse, da fortlaufend über den Fortgang zu berichten. Ne? Jetzt hat der Zeuge dieses gesagt, jetzt hat er dieses gemacht und war wieder mit einer unmöglichen Sonnenbrille da oder was weiß ich, was da verschiedentlich berichtet wird. Also da bin ich zwiegespalten. Ich bin für eine große Offenheit und Transparenz, was den Justizbetrieb angeht, weil ich sehr wirklich in meinem Innersten davon überzeugt bin, dass wir hier sehr, sehr gute und sehr vernünftige Arbeit machen und sehr wichtige Arbeit in dieser dritten Gewalt des Staates, für die wir uns überhaupt nicht zu schämen brauchen, ganz im Gegenteil. Ich bezweifle, ob das immer tatsächlich den Informationswert hat, der uns da vorgegaukelt wird. Häufig ist die Art der Berichterstattung heutzutage mehr darauf gerichtet, noch eine Sensation zu schaffen, noch einen Klick mehr zu bekommen, noch schneller zu sein als die anderen. Und dabei kommen nur noch Bilder raus, weil nur noch Bilder wahrgenommen werden, vielleicht noch Überschriften, aber dass es in diesen ganzen sozialen Medien wie Twitter oder Instagram, ne? Instagram ist doch das klassische Beispiel dafür, es geht doch überhaupt nicht mehr um Informationen und um Texte, es geht um Bilder oder Botschaften.
Oder Videos jetzt bei TikTok.
Oder Videos, die wird es ja ohnehin aus dem Saal nicht geben und TikTok habe ich ja bis heute noch nicht so richtig verstanden. Ich habe also als Thema mitgenommen, ich müsste meine Katze irgendwas Lustiges machen lassen müssen und das dann abfilmen, aber das ist nicht mein Medium.
Nee, ist meins auch nicht. Besser so. Haben Sie denn als Richter irgendwie Seminare oder Fortbildung zum Thema Legal Tech oder Digitalisierung? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir sind da auf einem guten Weg. Also was Legal Tech angeht, ist Nordrhein-Westfalen ja in der Tat auch Vorreiter, weil wir hier die Zentralstelle Cybercrime haben gegenüber bei der Staatsanwaltschaft. Und wir hatten ja erschütterndste Kriminalfälle in Bergisch Gladbach und Münster, was den sexuellen Missbrauch von Kindern und den gewerbsmäßigen Umgang mit kinderpornografischem Material in unfassbarem Ausmaß angeht. Und da setzt Legal Tech, finde ich, sehr, sehr vernünftig an und in bester Art und Weise diese Terabyte von widerlichstem Schmuddelkram, widerrechtlichem, rechtswidrigen Kinderpornografie-Material muss durchgesehen werden durch Kriminalbeamte, damit man feststellen kann, ist das verbotene Kinder- oder Jugendpornografie oder ist das normale Pornografie, die man haben darf. Das ist in solchen Datenmengen nicht zu leisten. Das ist insbesondere nicht zu leisten, wenn man die Beamten nicht auch an die Hand nimmt, Supervision leistet und denen irgendwie hilft, diese total schrecklichen und verstörenden Bilder zu bearbeiten. Und da ist ein Ansatz aus Nordrhein-Westfalen. Wir schaffen eine Software, die diese Analyse übernimmt und die Polizeibeamten in dem Bereich massiv entlasten kann. Also das ist ein ganz wesentlicher Einsatzbereich, noch ein wenig in den Kinderschuhen. Um zur Frage zurückzukommen,
ich wollte gerade sagen,
Entschuldigung,
aber gut,
weil es so spannend ist, wir haben natürlich auch hier schon Systeme, die wir verwenden, in denen werden wir auch geschult. Da sind die Angebote gut. Es gibt Schulungsangebote eben auch für die entsprechenden Datenbank-Recherchen. Und sobald es weitergehende Angebote gibt, wird es auch entsprechende Schulungsangebote geben. Aber ich glaube, so ein Kursus Legal Tech, wie können Sie sich selber die Arbeit erleichtern mit visionären Dingen, die haben wir noch nicht. Aber wir haben ja sehr aufgeschlossenen Justizminister in dem Bereich. Vielleicht kommen wir da auch bald hin.
Das stimmt. Und sehen Sie, dass ein Richter von morgen vielleicht bessere Chancen hat, eingestellt zu werden, wenn er zum Beispiel tech-affin, digitalisierungsaffin ist? Ich will eigentlich nicht sagen legal tech-affin, weil es ein Buzzword ist, aber
naja, also
geht es immer noch um das Recht. Punkt.
Ja, nein, es geht nicht immer nur um das Recht und das ist ja auch nicht mehr so. Wir brauchen eine gewisse Qualität der Kandidaten, die zu uns kommen, weil wir auch rechtlich echt schwierige Dinge manchmal machen und wir eben auch bei den wichtigen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, welche von den Besten brauchen, das ist ganz klar. Die Besten sind aber nicht nur die Einser- und Zweier-Examen haben, die gibt es ja bei uns sowieso nicht, sondern wir freuen uns auch über die Kandidaten mit einem vollbefriedigend und mit einem schönen befriedigend, die auch ein bisschen gelebt haben, die auch wissen, wovon sie sprechen. Das ist ja auch für einen Richter wichtig, ja. Ne? Also wenn sie während der Studienzeit ein Bier trinken gegangen sind und nie auf einer Studentenparty mal gesehen haben, wie einer eine Tüte raucht, soll ja schon mal vorkommen. Und dann zum ersten Mal in ihrem Beruf mit solchen Fragen damit konfrontiert werden, dann gehen sie möglicherweise anders damit um. Also wir brauchen Leute, die das Leben kennen, deswegen gehört die soziale Kompetenz dazu, die sie unter Beweis stellen können, dadurch, dass sie sich sehr engagiert haben in Vereinen, im Sport, in der Kultur, also sich eben mit den Menschen beschäftigt haben, die sie später auch beurteilen sollen, finde ich ganz wichtig. Und natürlich wird in zunehmendem Maße auch dazu gehören, dass man sich mit den Lebensrealitäten auskennt. Und unsere Realität wird eine immer technischere werden und man muss die Dinge bedienen können und man muss sie verstehen können, alleine damit man wieder die Sachverhalte besteht. Also wenn einer zu uns kommt und sagt, ich möchte ja eingestellt werden, kann und will aber keinen Computer bedienen, dem kann ich schon sagen, das wird auch nicht so viel Aussicht auf Erfolg haben.
Das ist natürlich das ganz extreme Beispiel, aber ich verstehe den Punkt. Aber die Aussage ist, wir brauchen Richter mitten aus dem Leben. Zum Leben gehört Tech auch dazu. Wir kommen jetzt praktisch schon zum Ende unserer Folge und unsere Hörerinnen, die uns oft zuhören, die werden wissen, dass wir am Ende immer zwei Fragen stellen. Und zwar ist die erste Frage, hätten Sie vielleicht Lese- oder Hör- oder Sehempfehlungen für unsere Hörer im Bereich richterliche Tätigkeit, Digitalisierung oder etwas, was Sie inspiriert hat oder wie Sie eben gesagt haben, der Kurs von der Stanford zur Entwicklung von Apps für iOS ist ja super.
Ja, also das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, finde ich, weil ich immer schaue auf den verschiedenen sozialen Plattformen, was finde ich interessant, was spricht mich an. Und natürlich, wenn man ganz gezielt sucht bei YouTube, findet man ja eine Vielzahl von Angeboten. Also wer Apps programmieren möchte in iOS, der ist wirklich bestens bedient mit diesem ganz tollen Kurs von der Uni Stanford, den kann ich nur wärmstens ans Herz legen. So klassische Legal Tech-Empfehlungen habe ich gar nicht, aber da gibt es ja die einschlägigen Blogs, die da sehr gut aufgestellt sind.
Okay, super. Und falls Sie hören, noch mehr erfahren wollen von Ihnen oder Ihnen folgen wollen und gucken, was Sie so tagtäglich machen, vielleicht twittern Sie ja was Inspirierendes. Was ist Ihr Twitter-Handle, was Ihr Username?
Mein Twitter-Handle ist @jan_f_ort und meine Webseite ist janfort.de und Instagram verrate ich nicht, der ist nämlich privat.
Verlinken wir. Könnt ihr rausfinden, der es findet, sagt uns Bescheid. Okay, und zur letzten Frage, hätten Sie vielleicht noch eine Empfehlung für eine Person, die wir als nächstes interviewen sollten?
Also da habe ich gleich zwei, weil die Justiz da sehr stark aufgestellt ist in Nordrhein-Westfalen, was wir gerade schon angesprochen haben. Wir haben einen sehr LegalTech-freundlichen Justizminister, das ist Herr Peter Biesenbach. Wenn es eine Etage tiefer sein soll, dann ist direkt nebenan in der Staatsanwaltschaft Köln bei der zentralen Anlaufstelle Cybercrime Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, der vielleicht auch zu diesen spannenden strafrechtlichen Fragen viel mehr und viel besser Auskunft geben kann
super,
als ich.
Super Vorschläge. Also wenn wir zum Justizminister kommen, bin ich fertig. Aber super, vielen Dank für die Vorschläge. Das werden wir auf jeden Fall mal anfragen, weil das sind echt, echt spannende Geschichten. Die Cybercrime-Geschichte steht auf jeden Fall auf unserem Zettel. Vielleicht noch als dritte Frage, und zwar, oder nicht Frage, sondern Appell. Sie hatten mal auf Ihrer Website oder auf Ihrem Twitter zu den Richtertools mal gesagt, liebe Studierende, meine App Richtertools ist eigentlich nicht nur Richtertools, sondern Law-Tools. Gibt es irgendein Tool oder irgendein Feature, was ihr gerne implementieren wollen würdet oder haben wollen würdet? Steht der Aufruf noch?
Also der Aufruf hat sehr viel Feedback zutage gefördert. Power-Tweet. Habe ich auch alles gesammelt, ist in der Notepad-App in eine große Liste zusammengelaufen. Ich habe Verlagen gegenüber ein paar Buchprojekte zugesagt, die waren in den letzten Monaten zu Ende zu bringen. An einem bin ich noch dran und dann ist hoffentlich neue Freizeit vorhanden und dann will ich das angehen. Aber vielleicht schaffen wir das auch in einer größeren Gruppe. Müssen wir mal sehen. Vergessen ist es auf jeden Fall nicht.
Super. Ja, dann, also falls sich jemand noch meldet und sagt, meine Idee ist noch nicht drin, kann sich gerne melden. Ich glaube, an dieser Stelle sind wir voll bedient. Es war mehr, als ich erwartet habe. Vielen Dank, Herr Orth, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier zu sprechen. Das ist nicht selbstverständlich mit dieser tollen Sicht. Und genau, vielleicht auch vielen Dank an unsere Hörerinnen, die sich das anhören wollten. Ich hoffe, das war nochmal ein anderer Aspekt auf Legal Tech, auf Digitalisierung und auch ein bisschen in den Beruf eines Richters. Das fand ich irgendwie sehr spannend und sehr authentisch. Danke sehr.
Ja, sehr gern. Hat mir viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal bei Talking Legal Tech. Ciao.